Hi, ich bin's, Celine. Ihr kennt mich vielleicht aus den ein oder anderen Podcast-Folgen hier bei Wir Biobauern. Ich möchte, bevor es gleich losgeht mit der Podcast-Folge von Stefan und Philipp, einen kleinen Hinweis noch geben. Wir hatten leider bei der Folge technische Probleme mit Philipps Mikro. Diese werden zukünftig nicht mehr vorkommen, aber nur als kleinen Hinweis, damit ihr euch nicht wundert, warum er von der Qualität leider deutlich schlechter ist als Stefan. Jetzt viel Spaß bei der Folge.
In dieser Podcast-Folge geht es um die Stoppelbearbeitung und um die Frage, wie ich mit Ampfer, Distel, Ackerfuchsschwanz und allen anderen Ungräsern und Unkräutern zurechtkomme. Und Philipp, wie groß die Maschinenhalle sein muss.
Natürlich, ich muss ja am Ende wissen, ob ich für die Stoppelbearbeitung 10 Geräte brauche oder 10 Zwecke mit einem Grubber erledigen kann.
Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und hört nach dem Intro, wie ihr die Stoppelbearbeitung bei euch im Ökobetrieb am besten handeln könnt.
Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Herzlich willkommen zu Wir Biobauern, dein Podcast für die ökologische Landwirtschaft. Und heute sind wir wieder in der Ackerbau-Edition unterwegs. Wieder mit Philipp Köhler, unserem Ackerbauberater aus Baden-Württemberg.
Hallo Stefan.
Und mit mir, Stefan Fee, dem Host in dieser Ausgabe. Wir wollen uns heute über das Thema Stoppelbearbeitung unterhalten. Die Getreideernte ist soweit in allen Regionen ziemlich durch. Und jetzt stellen sich viele natürlich die Frage, mit welchem Gerät mache ich den nächsten Durchgang? Was, Philipp, ist dein Favorit bei der Stoppelbearbeitung?
Bei der Stoppelbearbeitung im Ökolandbau ist mein Favorit ein Gerät, das flach und flächig schneiden kann. Und damit kommen wir schon fast wieder zu dem Konflikt, wie es im Konventionellen ist. Also das Standardgerät im Konventionellen ist ja üblicherweise Scheibenegge, um mit viel Flächenleistung schnell ein bisschen Feinerde zu erzeugen, um zum einen die Kapillare zu brechen und zum anderen Unkrautsamen zum Keimen anzuregen. Das ist unser Ziel im Ökolandbau auch. Das ist nicht die Frage. Aber wir wollen ja auch insbesondere im Ökolandbau dann mechanisch die alte Unkrautung beseitigen. Und damit ist es ja der erste Schritt für die neue Kultur schon wieder, oder?
Auf jeden Fall. Und man muss aber natürlich auch dazu sagen, du hast jetzt gesagt, flach und flächig schneiden. Da muss man natürlich sagen, das kann eine Kurzscheibenegge oftmals nicht auf der Bearbeitungstiefe, auf der sie normalerweise gefahren wird. Das ging früher vielleicht besser, wenn man sich so an die ersten Kurzscheibenegen erinnert, die ja vielleicht einen Scheibendurchmesser irgendwie von 40 Zentimeter hatten. Da konntest du theoretisch irgendwo bei 3 Zentimeter noch einen flächigen Schnitt hinkriegen. Aber wenn die Scheibendurchmesser immer größer werden, müsstest du theoretisch natürlich auch immer tiefer arbeiten, um einen flächigen Schnitt hinzubekommen. Und deswegen muss man sich natürlich dann schon überlegen, ob eine Kurzscheibenegge das leisten kann. Und da kommt es natürlich auch auf verschiedene Faktoren an. Und ich würde sogar noch vor die Stoppelbearbeitung gehen und würde als ersten Faktor auch in dem Fall, du hast gesagt, die Altverunkrautung, das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor. Und der zweite wichtige Faktor ist natürlich auch die Strohverteilung. Und ich finde, dass da ganz oft auch wenig hingeschaut wird. Und mir ist es heuer auch aufgefallen, gerade in diesen trockenen Jahren, wo wir teilweise auch Notreife haben bei verschiedenen Getreidekulturen, lässt sich das Stroh auch nicht so gut häckseln. Und beziehungsweise bei uns hatten wir sogar in der Region dann manche Betriebe, die auch höher dreschen mussten, um nicht zu viel grünes Stroh noch mit reinzukriegen. Und da muss man natürlich dann auch schauen, ob man, was man für eine Maschine einsetzen kann, die dann das Stroh gut verteilt, die das Stroh auch gut einmischt und dass man da dann eben noch diese zusätzlichen Faktoren mit berücksichtigt.
Also als ich Ökolandbau studiert habe, hieß es noch so ungefähr, ja, also wenn du auf Öko umstellst, dann verkaufst am besten die Kurzscheibenegge. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so, ne? Also je nachdem, welches Gerät man hat, kann das insbesondere, ja, wir hatten auch teilweise extrem trockene Bedingungen, auch nach der Ernte, wo man mit anderen Geräten auch schwer in den Boden reingekommen ist, um mal Kapillare zu brechen oder um Strohreste auch mal ein bisschen kleiner zu haben und zu verziehen, kann Kurzscheibenegge dann gegebenenfalls unter bestimmten Bedingungen doch ein mögliches Gerät auch im Ökobetrieb sein. Aber Strohverteilung, das Thema ist absolut richtig und absolut wichtig. Natürlich nach Möglichkeit sollte das nicht bei der Stoppelbearbeitung erst als Problem auffallen, sondern da sollte man mit dem Trescherfahrer schon mal ein ernstes Wort geredet haben. Und eigentlich ist das ja fast eher schon der erste Erfolgsschritt für eine passende Nachkultur, ne?
Genau, aber spätestens wenn man dann eben zur Stoppelbearbeitung auf den Acker fährt oder im Idealfall natürlich erst einmal ohne Schlepper, erst einmal nur mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder je nach Belieben, erst einmal sich anguckt, wie man das planen kann und mit welchen Maschinen, sollte man natürlich spätestens dann darauf achten und dann eben gucken, mit welchem Gerät fahre ich raus. Und das ist eben genau der große Vorteil, den du gesagt hast von der Kurzscheibenegge, den zum Beispiel, wenn wir dann gleich das nächste Gerät auch anschneiden wollen, das ganze Thema der Federzinkengruppe, da der große Unterschied ist, wenn ich natürlich viel Stroh drauf habe oder auch ungleich gehäckseltes Stroh oder ungleich verteiltes Stroh, dann muss ich natürlich überlegen, ob ich das mit einem Federzahngruppe schaffe, oder ob der verstopft oder ob ich dann eben eher dieses rollende Werkzeug der Scheibenegge brauche, um überhaupt eine Stoppelbearbeitung durchführen zu können. Und insofern ist es ja eigentlich dann die zweite Maschine oder führt uns zu der zweiten Maschine. Es gibt ja da diese Großfederzahnecke Allrounder, die ja extra Allrounder heißt, weil ich sie überall einsetzen kann oder soll oder das vom Hersteller so gedacht ist. Sollten wir natürlich auch über das Thema Federzahnecke sprechen oder Großfederzinkenecke oder generell alles, was eben ein Federzinken hat.
Absolut. Dort kommen wir aber auch fast schon wieder zu dem, was ich eingangs als Ziel der Stoppelbearbeitung, das flächige Abschneiden, genannt habe. Je nach Bedingungen, je nach Boden, je nachdem, was für ein Gerät ich habe, sollte man bei der Federzahnecke darauf achten, dass sie eben möglichst gut auch in den Boden reingeht. Wie gesagt, bei trockenen Bedingungen kann das gegebenenfalls ein bisschen schwierig sein. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich nicht flächig abschneide im ersten Schritt, kann sowas für die Strohverteilung günstig sein, um es zu verziehen. Allerdings sollten wir, ja, gerade wenn wir große Strohmengen haben oder insgesamt große Mengen organischer Masse, auf den Baurahmen dieses Geräts ein bisschen achten und wie da der Durchgang ist, in wie vielen Balken die Zinken angeordnet sind, wie lang das Gerät auch ist, um da einfach viel Organik, wenn ich das Stroh auf der Fläche lasse oder auch wenn ich später mal einen Mist einarbeiten will oder so, um da viel Organik durch das Gerät ohne Stopfen durchzubekommen.
Da kommen wir natürlich auch gleich zum Thema Tiefenführung und Nachlaufwerkzeuge. Bei der Kurzscheibenegge gibt es ja die Auswahlmöglichkeit gar nicht, aber wir haben ja bei den Federzinkengruppern ja oftmals auch die Variante mit nur Striegel und Stützrädern vorne, aber natürlich genauso gut nur die Nachläuferwalze irgendwie mit Stabwalze. Also ich denke, was man auf jeden Fall empfehlen sollte, dass egal ob eine Walze dran ist oder nicht, auf jeden Fall eine Striegelzinkenreihe dran ist, egal ob es hinter der Walze ist oder generell als nachlaufendes Werkzeug. Und dass wir natürlich schon die Stützräder vorne gerade bei der Tiefenführung auf der Stoppel natürlich nochmal eine ganz andere Anpassungsmöglichkeit bieten.
Im Grunde ist es ja auch so, dass ich schon deutlich vorher festlege, wie gut meine Stoppelbearbeitung funktionieren kann. Und zwar, wenn ich die Bodenbearbeitung, die Saatbettbereitung für die Kultur mache, deren Stoppel ich dann bearbeite. Weil wenn unser Ziel das flächige Schneiden ist, dann geht das natürlich nur flach, wenn der Boden halbwegs eben ist. Ne? Also der Tiefenanpassung sind da auch Grenzen gesetzt. Und wenn ich vorher entweder bei der Bodenbearbeitung zum Getreide beispielsweise schon Mist gemacht habe oder da wahnsinnige Gleise bei der Düngung oder mit dem Mähdrescher reingefahren habe, dann habe ich nachher bei der Stoppelbearbeitung natürlich ein deutlich schwereres Spiel.
Das ist natürlich gleich der erste große Tipp bei der Wahl der Arbeitstiefe. Nicht daheim in der Halle die 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter einstellen, sondern wirklich auf dem Acker schauen, was habe ich denn für eine Ausgangssituation, wenn man mal einen Holzbalken, eine Latte oder eine Wasserwaage drüber legt, was habe ich denn da für eine Oberflächenrauheit, wenn ich natürlich Schwankungen habe zwischen 2, 3, 4, 5 Zentimeter, dann brauche ich natürlich nicht ultraflach anzufangen, sondern muss dann natürlich das schon mit einrechnen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo oftmals vernachlässigt wird. Der Grupper wird vielleicht einmal eingestellt oder irgendwann in der Halle oder irgendwas. Und dann wird jemand draufgesetzt, weil Stoppelbearbeitung, das kann ja im Prinzip jeder. Man fährt auf und ab. Auf der einen Seite steht die Stoppel, auf der anderen Seite das Bearbeitete. Man hört einen guten Podcast, so wie diesen hier, und macht die Stoppelbearbeitung durch. Und das ist halt so der Punkt, wo ich oftmals dann denke, da muss man halt rausfahren und dann muss man einstellen. Und das kann jedes Jahr anders sein. Es kann natürlich auch sein, dass man jedes Jahr eine andere Maschine verwenden muss. Und das kann auch teilweise von Acker zu Acker. Und wir haben mittlerweile halt wirklich auch durchaus wechselnde Verhältnisse von Ortschaft zu Ortschaft, von Gemarkung zu Gemarkung, wo es halt mal regnet oder nicht regnet. Und dann kann es halt sein, dass ich wirklich auch zwischendrin für die Stoppelbearbeitung mal die Einstellung ändern muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man jedem nochmal ans Herz legen sollte.
Also Stoppelbearbeitung muss nicht zwingend Betriebsleiter oder Betriebsleiterinnen Aufgabe sein, aber die Person, die verantwortlich ist, sollte zumindest mal drauf gucken, dass das auch passt.
Genau. Wenn aber natürlich ich zum Beispiel eben Unebenheiten drin habe, die irgendwie passiert sind, weil es auch gar nicht anders möglich ist, dann muss man jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen Scheibenecke und ein Gerät mit Zinken. Eine Scheibenecke nivelliert natürlich nicht. Also dann brauche ich natürlich schon irgendeinen Zinken, der eingreift, damit ich eben, wenn das mein Ziel ist oder ein Nebeneffekt sein soll bei der Stoppelbearbeitung, dass ich dann natürlich mit einem Zinken nivelliere. Aber das muss ich natürlich auch nicht gleich im ersten Durchgang machen. Also das Ziel beim ersten Durchgang ist ja wirklich Kapillarität brechen. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal erklären, warum diese Kapillarität des Bodens da ist und warum wir die brechen müssen. Und warum das auch gerade unter den trockenen Bedingungen, die wir, glaube ich, fast überall im Moment haben, zwingend notwendig ist.
Ja, die Kapillare, die sind am Ende die Wege des Wassers nach oben und nach unten. Und wenn wir Bodenbearbeitung vorher gemacht haben, haben wir ein Gefüge geschaffen zum Getreide, dessen Stoppel wir jetzt umbrechen. Und das hat sich über die Zeit gesetzt, über das Dreivierteljahr oder so, dass das Getreide da stand. Und da ist Wasser nach unten versickert, ist das Wasser wieder nach oben aufgestiegen. Und wenn wir jetzt im Zustand Stoppelfeld die Kapillare haben, durch die das Wasser von unten nach oben aufsteigt, das restliche Wasser, das wir unten im Boden noch haben, dann ist das letztlich eine unproduktive Verdunstung und die kostet uns Wasser, was wir sonst für Zwischenfrucht oder Folgekultur nutzen könnten. Und da wir uns unproduktive Verdunstung in diesen Zeiten einfach nicht leisten können, sollten wir den Weg des Wassers unterbrechen, indem wir eine schützende, deckende Schicht oben durch lockere Erde bilden.
Genau, also das müssen gar nicht nur eben die Stoppeln und die Kapillaren sein. Da kommen natürlich auch gerade auf den schweren Böden Spannungsrisse mit dazu, die ja teilweise auch recht tief gehen. Die natürlich dann auch noch, wenn dann die schützende Schicht des Getreides obendrauf weg ist, ein ganz anderes Mikroklima entwickeln und dann wirklich ja mit diesem Kamineffekt wirklich auch Wasser aus dem Unterboden rausbringen. Und je länger das natürlich so liegt und vorherrscht, desto mehr Wasser geht dann natürlich auch verloren, was ich vielleicht aber ja eigentlich brauche, um irgendwo eine Zwischenfrucht oder ja auch eine Folgekultur im Herbst zu etablieren.
Und hättest du da jetzt Angst vor Erosion, wenn wir unter sehr trockenen Bedingungen bearbeiten?
Naja, es kommt natürlich da auch ein bisschen auf das Bodenbearbeitungsgerät drauf an. Wenn ich, also das Thema Winderosion könnten wir da natürlich haben auf sehr leichten Böden. Da muss man natürlich schauen, dass man, wenn man gerade auf so einem Standort ist, wo man vielleicht die Gefahr hat, dass man da eben, ja, bisschen versucht, eben dann in den Morgen- oder in den Abendstunden zu fahren oder wenn halt eben der Wind nicht so stark ist. Aber auf den schwereren Böden haben wir das eigentlich fast gar nicht. Und insofern ist das Erosionsrisiko aus meiner Sicht eigentlich relativ gering einzuschätzen.
Und wenn wir Sorge haben davor, dass nicht nur während der Bodenbearbeitung Boden fortgetragen wird, sondern auch danach durch Windböen, ist eigentlich die Empfehlung, dass wir jetzt im Rahmen der ersten flacheren Bearbeitungsgänge versuchen, das organische Material, was obendrauf ist, zwar in der Fläche zu verteilen, aber nicht zwingend tief einzumischen, sodass da einfach noch ein bisschen Schutz für die Bodenoberfläche da ist. Und dann kann man bei der angepassten Bodenbearbeitung das Erosionsrisiko eigentlich recht gut verhindern.
Genauso natürlich bei der Wassererosion. Also es kann ja mittlerweile auch passieren, dass wir Starkregenereignisse dann jederzeit irgendwo bekommen können. Und da ist es natürlich auch so, dass eigentlich die Vermischung mit Erde und diese Mulchschicht relativ grob auf der Bodenoberfläche eigentlich die Erosion mehr hemmt, wie jetzt nur zum Beispiel das fein gehäckselte Stroh, was dann eben besser abgeschwemmt werden kann. Und ich habe das schon live gesehen, dass dann dieses Stroh richtig abgeschwemmt wurde und dann im Graben den Durchlass zugesetzt hat und damit dann wiederum eigentlich diese erosive Wirkung noch verstärkt hat. Also insofern kann man auch bei dem Wassererosionsrisiko durch eine grobe Mulch gut entgegenwirken. Jetzt hast du natürlich vorhin noch ein Thema angebracht, und zwar flach und flächig schneiden, Altverunkrautung entfernen. Aber wir müssen natürlich auch über das Thema Samenunkräuter und über das Thema Wurzelunkräuter sprechen. Und das kann ja natürlich sein, dass eben bei der Altverunkrautung zum Beispiel ein Ackerfuchsschwanz dabei war, der dann ausgesamt hat. Es kann aber auch sein, dass ich natürlich irgendwas in die Richtung Ackerkratzdistel oder auch Ampfer im Bestand hatte. Wir fangen mit den Samenunkräutern an. Was wäre denn aus deiner Sicht die passende Strategie, wenn ich jetzt Samenunkräuter im Getreide hatte, zum Beispiel?
Die passende Strategie gegen Samenunkräuter ist natürlich eine ausgewogene Fruchtfolge in Kombination mit der angepassten Bodenbearbeitung. Aber bei den Samenunkräutern ist es natürlich so, dass wir darauf achten sollten, den ersten Schwung der Samen, die auflauffähig sind, nicht zu verbuddeln und uns für viele Jahre zu konservieren, sondern die eher weiter oben zu lassen, sodass ich damit umgehen kann. Und wenn ein Regen kommt, wenn da welche auflaufen, dass ich diese Auflaufwellen dann wegnehmen kann mit einem weiteren Bodenbearbeitungsgang.
Das muss man ja an der Stelle auch als wichtigen Tipp und wichtige Erkenntnis streuen. Also wir reden ja jetzt hier nicht über Unkrautbekämpfung. Das ist eigentlich was wir eben über andere Maßnahmen machen, über die Fruchtfolge als wichtigstes Element, über das Kleegras, sondern wir reden einfach davon, dass wir eben das Fenster nutzen, der Bodenbearbeitung, um eben die die Probleme mit Unkräutern kurzfristig zurückzudrängen und das Potenzial sich nicht weiter aufschaukeln zu lassen. Genauso ist es bei den Wurzelunkräutern. Wir können natürlich eine Distel, die auf 3 Meter Tiefe mit ihrem Rhizom sitzt, nicht mit unserer ultraflachen Bodenbearbeitung kitzeln. Wir können aber versuchen, ihr zum Beispiel ein bisschen Kraft zu rauben. Wenn ich also merke, dass ich jetzt massiven Distelbesatz hatte, dann wäre natürlich schon die Strategie zu sagen, okay, da schieben wir vielleicht die Zwischenfruchtaussaat eher nach hinten und kümmern uns, wenn möglich, mal kurz um die Distel. Und da wäre zum Beispiel dann eben die Strategie, dass wir die schon flächig schneiden. Da brauche ich dann aber auch ein Gerät, was diesen Distelstängel auch wirklich schneiden kann. Und wenn die Distel dann eben nachtreibt, dann mobilisiert die so ungefähr ab 10 bis 15 Zentimeter Wuchshöhe ihre Reservestoffe unten aus dem Rhizom. Und dann muss ich sie eben wieder unterschneiden. Also wenn ich am Anfang auf 3 Zentimeter geschnitten habe, dann muss ich jetzt irgendwo auf 5 oder auf 7 Zentimeter schneiden. Und dann habe ich der Distel auch in der Tiefe ein bisschen Reservestoffe entzogen. Das ist natürlich nicht so wirkungsvoll wie eine 3-jährige Luzerne, aber ich kann eben zumindest, wenn meine Fruchtfolge noch ein bisschen andauert und ich noch ein paar Kulturen platzieren will, eben da die Distel zumindest ein bisschen zurückdrängen.
Jetzt waren wir ja letzte Woche tatsächlich zusammen auf Betrieben und der eine hat erzählt, bei ihm ist es so trocken, nach der ersten Bodenbearbeitung kommt die Distel gar nicht wieder richtig in die Gänge. Wir haben nach 2 Wochen noch nicht wieder die 10 cm Distel, die wir dann wieder unterschneiden wollen. Und dann, wenn die Höhe nicht hat, noch nicht wieder Reservestoffe mobilisiert hat, dann haben wir auch keinen sinnvollen Effekt, indem wir nochmal eine Bodenbearbeitung machen. Weil wir brauchen natürlich auch, um den Distelstängel wieder zu schneiden, müssen wir in den bislang unbearbeiteten Boden gehen. Und die Chance würden wir uns nehmen, weil wir nicht unendlich tief gehen können, sondern da ist die Empfehlung tatsächlich, einfach nochmal ein bisschen zu warten, bis wieder ein bisschen Wasser kommt, dass die Distel loswächst und dass wir dann im nächsten Bearbeitungsgang da nochmal unterschneiden können.
Und das ist ja auch eben ein massiver Reiz, egal ob Samenunkräuter oder auch Wurzelunkräuter. Wenn wir eben sehr lange Trockenphasen haben und wir haben dann eben die Wiederbenässung durch den Regen, dann haben wir eben ein massives Auflaufen und dann haben wir eine richtige Unkraut- und Ungraswelle. Und dann kann ich natürlich ganz effizient diese ganze Welle wegnehmen, wenn ich dann nochmal fahre. Du hast jetzt da so unbewusst oder bewusst auch noch ein Thema angesprochen, was man sich auch vor Augen führen muss, und das ist das Thema Scherwiderstand im Boden. Und auch da ist es ein Thema, das habe ich neulich beobachtet. Ich muss mir natürlich schon überlegen, wie ich meine Arbeitstiefen plane. Und in der Regel ist es so, unter trockenen Bedingungen bei der Stoppelbearbeitung fange ich langsam an und steigere dann die Tiefe schrittweise. Und dann brauche ich natürlich auch die Geräte dazu. Das heißt, wenn ich mit einer Kurzscheibenege fahre am Anfang auf 3 Zentimeter, dann habe ich natürlich diesen Horizont bearbeitet und habe da lockere Feinerde. Und wenn ich dann natürlich mit dem nächsten Gerät wieder nur auf 3 oder auf 4 Zentimeter arbeiten will, dann muss mir klar sein, dass das nicht funktioniert, weil ich eben für die Bodenbearbeitung schon einen gewissen Scherwiderstand brauche. Extremes Beispiel ist Schälpflug zum Beispiel. Es gibt manche Betriebe, die auch einen Schälpflug einsetzen. Und der Schälpflug ist da aus meiner Sicht das sensibelste Gerät. Denn wenn der einen lockeren Boden hat, in dem er arbeitet, dann schiebt der. Dann schiebt der hundertprozentig alles auf. Genauso die Variante, die ich auch schon gesehen habe, wenn jemand meint, er will es wissen und gruppert auf, also gleich Stoppelbearbeitung, Flügelschargrupper, oder gar nur mit Doppelherzscharen auf 15, 20 Zentimeter und will dann die Gluten, die er natürlich erzeugt hat, wieder mit der Kurzscheibenegge klein machen, auch da ziehst du im Prinzip alles zusammen. Und das ist eben auch sowas, ich muss mir im Prinzip am Anfang dann beim ersten Durchgang schon überlegen, was sind denn die nächsten Maschinen, die ich einsetze und wie reduziere ich denn meine Arbeit oder wie steigere ich meine Arbeitstiefe in dem Fall schrittweise, dass ich dann auch den gewünschten Effekt habe. Und mit welcher Maschine will ich auch die Grundbodenbearbeitung machen? Mit einem Tiefenkrupper, mit einem Pflug oder mache ich gar keine Grundbodenbearbeitung? Das sind auch so Überlegungen, die am Anfang schon dabei sein müssen.
Letztlich ist es so, wenn ich mit dem ersten Bearbeitungsgang tief gehe, dann nehme ich mir die Spielräume für alles Weitere, was ich vorhabe.
Also jetzt haben wir die Distel quasi durchgesprochen. Jetzt haben wir noch das Thema Ampfer. Ampfer ist ja auch ein Thema Wurzelunkraut. Und wenn ich diese Wurzeln nach oben bringe, dann treibt ja immer wieder aus und wächst ja, in egal in welcher Situation, immer wieder an. Was machen wir jetzt mit der Ampferwurzel oder generell mit der Ampferpflanze?
Das Sicherste ist, die Ampferpflanze auszustechen und sehr weit weg von allen möglichen Feldern zu verbringen, sodass da auch keine Ausbreitung in Richtung der Flächen stattfinden kann. Aber das ist jetzt kein Bodenbearbeitungsthema und es ist auch kein Thema, was wir jetzt bei sehr trockenen Bedingungen machen können. Was wir im Rahmen der Bodenbearbeitung machen können, ist zum einen entweder analog zur Distel stückweise tiefergehend flächig schneiden oder die andere Strategie ist, dass man einmal auf ungefähr 12 cm unterschneidet, sodass wir einen Großteil der Ampferwurzel mit ein bisschen Blattwerk intakt hat und dass man dann mit einer Federzinkenegge diese Teile, die dann auch wieder bereit sind auszukeimen, oben hält und bei trockenen Bedingungen als Ziel vertrocknen lässt. Die trockenen Bedingungen haben wir zwar in großen Teilen jetzt gerade, aber bei 12 cm unterschneiden, bei so trockenen Bedingungen, da kriegen wir so ein bisschen Bauchweh, weil wir uns dann wieder die großen Kluten hocharbeiten, mit denen wir nachher nicht richtig umgehen können, beziehungsweise die wir nachher auch wieder nur mit wiederkommender Feuchtigkeit und mechanischer Arbeit, also letztlich Energie, die wir aufbringen, wieder klein machen. Und das ist eigentlich nicht unser Ziel.
Beim Ampfer ist es auf jeden Fall wichtig, dass man im besten Falle schon bei den ersten vereinzelten Pflanzen, die auftauchen, schon aussticht, weil sonst ist es eben wirklich so, dem in der Fläche wieder Herr zu werden, ist natürlich schon relativ viel Arbeit. Und du hast das gesagt, wir müssten den eigentlich relativ tief unterschneiden und das funktioniert eigentlich in den wenigsten Jahren in Verbindung mit trockenen Bedingungen, dass die Pflanze auch wirklich austrocknet. Bei einer Saatbettbereitung oder so brauche ich da gar nicht dran zu denken, weil wenn ich in die wüchsige Witterung reingehe, dann bringt das nichts.
Leider. In der Theorie ist es schön.
Leider. Ja. Jetzt haben wir natürlich über eine Kurzscheibenegge gesprochen. Wir haben über Federzahneggen gesprochen, die ja also wirklich mit ihrem Rotieren, also mit ihrem gefederten Zinken so eine Art rotierende Bewegung machen. Damit natürlich schon nivellieren, aber zu Verstopfung neigen und relativ viel Feinerde machen, was eben natürlich beim Auflaufen von Ausfallgetreide, von Samenunkräutern helfen kann. Aber natürlich auch relativ viel Feinerde und damit vielleicht mögliches Erosionspotenzial hat. Jetzt müssen wir natürlich auch über ein anderes Gerät noch sprechen, über den klassischen Flügelschargrupper, also ein Grupper mit festen Scharstielen, an dem dann unten irgendwelche Schare dran sind. Und da sind wir ja eigentlich auch durch den technischen Fortschritt und durch die Weiterentwicklung mittlerweile ja auch so weit, dass die auch flach schneiden können. Und dann habe ich natürlich schon den Vorteil, dass ich mit einem festen Scharstiel, der nicht ausweichen kann, und einem Meißel dann auch den Einzug in den Boden habe. Und wenn ich dann noch einen flachen Flügel dran habe, dann schaffe ich es ja auch, irgendwo auf 5 cm zu schneiden. Und dann schaffe ich ja eigentlich meinen flächigen Schnitt. Also es kann durchaus auch eine Alternative zu sein, zu sagen, wenn mein Flügelschargrupper das kann, dann kann ich ja auch mit dem fahren.
Genau, also das ist das richtige Stichwort, wenn der das kann. Also Flügelschargrupper ist ein weites Feld. Da muss man sich das individuelle Gerät mit der Bestückung an Scharen, die man dran hat, dann genau anschauen. Man sollte sowieso, wenn man ein Gerät testet, für einen Einsatzzweck einfach mal auch vom Schlepper absteigen und das Bearbeitungsprofil freilegen. Am besten irgendwie einen Besen mal noch mit dabei haben, um zu schauen, wie ist der Bearbeitungshorizont, wie flach ist der, wie flach kann ich das Gerät insgesamt einstellen, wie eben ist der Bearbeitungshorizont. Und auch, das ist hauptsächlich dann eine Funktion der Schare und des Winkels und der Bedingungen letztlich auch, kriege ich da eine offenporige Schnittkante noch hin, so dass ich, falls ich schnell dann eine Zwischenfrucht zum Beispiel säen will, dass da die Kapillarität bis an den Bearbeitungshorizont dran funktioniert, so dass ich dann Wasseraufstieg zum Saatgut auch habe. Es gilt aber nicht nur für die mögliche Zwischenfrucht, die ich dann sähe, sondern auch wieder für die Samenunkräuter, dass dort auch einfach Wasser von unten hin aufsteigen kann, dass wir die so zum Keimen bringen können. Also Bearbeitungstiefe, wie flach, wellig, durcheinander ist der Bearbeitungshorizont und wie offenporig sieht die bearbeitete Fläche dann aus, wenn ich das lose Material mal zur Seite geräumt habe.
Und da ist natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit auch kein Unterschied. Also wenn ich natürlich mit einem Flügelschargrupper nur auf 5 cm fahre, dann verbrauche ich natürlich auch nicht so viel Diesel, wie wenn ich den auf 15 oder auf 20 cm fahre. Dann bin ich natürlich in der gleichen Größenordnung unterwegs wie mit einer Scheibenegge oder mit einer Großfederzinkenegge. Das Einzige ist natürlich die Fahrgeschwindigkeit. Auch da muss man natürlich schauen. Zum einen natürlich der Verschleiß, der natürlich schon dann bei einem Flügelschar größer ist wie jetzt bei einer Scheibe. Und man muss natürlich eben dann auch schauen, dass man die Geschwindigkeit nicht unendlich steigert, weil die natürlich ihr Arbeitsoptimum in einem anderen Geschwindigkeitsbereich haben.
Ja, aber Schnellfahren braucht auch Diesel, ne?
Schnellfahren braucht Diesel. Und Tieffahren braucht auch Diesel und macht dazu noch Strukturschäden.
Ja.
Insofern haben wir jetzt die Geräte so ziemlich durch. Was fehlt aus deiner Sicht noch?
Wir haben ein Gerät natürlich noch nicht angesprochen und das ist der Flachgrubber mit festen Scharstielen. Sollten wir den auf dem Ökobetrieb haben, brauchen wir den dafür.
Das ist natürlich jetzt ein Zwischending. Das ist ja auch was aus den technischen Entwicklungen der letzten Jahre gekommen ist. Und das ist natürlich jetzt so eine Zwischenmaschine, die Vorteile aus beiden Welten vereinen soll. Wir können die natürlich flexibel einsetzen für verschiedene Sachen. Und immer dann, wenn wir im Prinzip flach und flächig und schneidend arbeiten wollen. Insofern eigentlich ideal für das, was wir alles im Ökobetrieb machen wollen.
Eigentlich ideal ist eben ein zusätzliches Gerät gegebenenfalls, das Geld kostet, das Platz in der Maschinenhalle braucht und das im Grunde ein Spezialgerät ist, aber für einige Sachen doch sinnvoll. Letztendlich muss man sich überlegen, ob man beim Flügelschargrubber vielleicht den etwas teureren kauft und darauf achtet, dass er tatsächlich auch flächig flach schneiden kann. Oder ob man das speziellere Gerät Flachgrubber kauft, das für weniger Einsatzzwecke gegebenenfalls geeignet ist, das aber dafür gut kann. Und wir hatten vorhin schon gesagt, limitierend für den ersten Arbeitsgang und dessen Tiefeneinstellung ist möglicherweise auch die Oberflächenstruktur des Bodens. Und dann ist die Frage, ob man die angegebenen 2 Zentimeter des Flachgrubbers überhaupt sinnvoll im eigenen Betrieb und auf der eigenen Fläche nutzen kann.
Und da muss ich jetzt auch noch einen kleinen Punkt ergänzen. Es kommt auch massiv auf die Schare an. Und wenn ich einen Grubberrahmen dastehen habe und kaufe mir den teureren Grubber, der das vielleicht kann, der auf den Originalscharen verschiedene Einstellmöglichkeiten hat, um die Flügel vielleicht einzustellen, und kaufe mir dann das günstige Schar, was die notwendigen Löcher nicht hat, zum Beispiel, dann nehme ich mir natürlich auch diese Einstellungen. Und dann komme ich vielleicht an den Punkt, wo ich sage, naja, der funktioniert ja doch nicht so, wie das im Prospekt steht oder wie das auf der Vorführung geklappt hat. Also da muss man natürlich wirklich gucken. Und in der Regel ist es ja so, dass doch die meisten Betriebe ein relativ breites Auswahlspektrum schon haben an Maschinen. Und da muss man erst einmal gucken, ob man von der Einstellung her nicht vielleicht doch den bestehenden Maschinenpark so weit bringt, dass der einigermaßen arbeitet. Und noch ein Punkt, wenn natürlich bei diesen ganzen ultraflach schneidenden Geräten, wenn die natürlich sehr flach schneiden, dann kann es natürlich passieren, nicht bei jedem Boden, aber es kann passieren, dass die natürlich auch gar nicht mehr mischen, sondern einfach nur durchschneiden. Und dann kann es also passieren, dass ich diesen Effekt der Mischung gar nicht mehr habe. Das passiert im Normalfall nicht, aber wenn ich jetzt eine sehr starke Verunkrautung zum Beispiel habe oder da müssen wir irgendwann nochmal drüber sprechen beim Thema Kleegrasumbruch, da kann es halt passieren, dass der einfach nur unterschneidet, aber den bearbeiteten Horizont gar nicht dreht und wendet oder mischt. Und das kann natürlich auch hinderlich sein für das, was ich eigentlich erreichen will. Und dann müsste ich mit einem zweiten Gerät fahren, was dann nochmal mischt in der Kombination. Und dann wäre es wahrscheinlich doch einfacher gewesen, nur mit dem Flügelschargrupper, der flach schneiden kann, zu fahren, der das dann alles macht. Und den Mischungseffekt, den darf man trotz allem auch nicht unterschätzen. Gerade wenn man eben dann auch mit organischer Düngung arbeiten will und die dann auch einarbeiten möchte.
Ein anderes Problem, wenn ich nur den Horizont ganz flach durchschneide, ist natürlich, gerade wenn ich sowas wie Ampfer habe, dass der dann gegebenenfalls aus zwei Teilen wieder anwächst und ich da keinen Bekämpfungserfolg letztlich hinbekomme.
Genau, deswegen sind es natürlich technisch sehr spannende Maschinen, aber man muss natürlich gucken, es kann nicht sein, dass diese Maschinen dann alle Probleme am Betrieb lösen. Das gilt für keine Maschine. Leider gibt es nicht die eine Maschine, die alles kann. Oder hast du sie schon gefunden?
Ja.
Ja?
Nein. Letztlich muss man sich als Landwirt immer fragen, was ist auf meinen Flächen unter den aktuellen Bedingungen das beste Verfahren? Wie kann ich das mit meinen oder den mir zur Verfügung stehenden Maschinen realisieren? Und da findet sich für die allermeisten Fälle eine wirklich gute Lösung. Da kann man auch gern sich an die Beratung immer wieder wenden.
Das war jetzt fast das perfekte Schlusswort eigentlich.
Nein, eine Frage habe ich noch. Gerade oder schräg fahren?
Ja, das wäre jetzt eben, also jetzt pass auf, jetzt sind wir an einem Scheidepunkt. Entweder wir machen jetzt Schluss oder wir reden jetzt noch über so Spezialfälle. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt noch ganz kurz über Zwischenfrucht sprechen, aber nur Zwischenfrucht Aussaat ja oder nein oder wann. Und wir können auch noch über Schrägfahren sprechen.
Was mache ich denn bei der Stoppelbearbeitung anders, wenn ich plane, eine Zwischenfrucht auszusehen?
Man muss natürlich da als erstes mal schauen, wenn ich eine Zwischenfrucht anbauen will, habe ich denn noch Restfeuchte im Boden? Und wenn ich Restfeuchte im Boden habe, nach der Ernte direkt, dann kann ich natürlich relativ schnell eine Zwischenfrucht ansäen. Dann muss ich mir natürlich klar sein, will ich jetzt die Zwischenfrucht machen? Dann muss ich die gleich machen und dann ist das Thema Stoppelbearbeitung nach einem Durchgang und der Zwischenfruchtaussaat erst einmal durch. Habe ich natürlich diese Restfeuchte nicht mehr oder erst in der Tiefe, wo sie sich überhaupt nicht mehr erwachsen kann, also relativ schnell, dann muss ich natürlich meine Zwischenfruchtaussaat irgendwo weiter nach hinten schieben, wenn es wieder regnet. Und dann kann ich natürlich das Zeitfenster für die Stoppelbearbeitung schon nutzen, gerade wenn ich dann eben auch sowas wie jetzt eine Distel oder andere Unkräuter im Bestand hatte und sagen will, naja, da will ich jetzt mal so eine kleine Unkrautkur zwischen reinschieben. Und wir haben natürlich schon am Anfang eine längere Vegetation. Also das ist natürlich jetzt schon spürbar, wie die Vegetation abnimmt. Aber wir haben ja trotzdem, wir können es ein Stück weit kompensieren, weil die Vegetationsperiode ja mittlerweile auch länger wird. Das heißt, wir haben ja bei manchen Zwischenfrüchten sogar eher schon die Angst, dass die noch samenreif werden und müssten da eh vielleicht einen Saatzeitpunkt nach hinten schieben.
Also letztlich bestimmt der Unkrautstatus und die Feuchtigkeit, ob ich schnell eine Zwischenfrucht sehe oder ob ich die Bodenbearbeitung priorisiere?
Ja, das sind die zwei Faktoren und danach richtet sich's.
Jetzt könnte ich die Zwischenfrucht natürlich auch noch düngen.
Ja, da sind wir dann natürlich aber bei zwei unterschiedlichen Komponenten, die fachliche und die rechtliche.
Ja.
Und wenn ich natürlich die Zwischenfrucht düngen möchte, dann habe ich da eben oftmals die Termine, an die ich mich halten muss, und dann muss die Zwischenfrucht gesät werden, relativ früh. Und ja, dann, da komme ich dann gar nicht aus. Also die Betriebe, die da wirklich was machen wollen oder machen müssen bei der Zwischenfrucht, da müssen wir natürlich dann schon auf die jeweiligen rechtlichen Vorgaben in den jeweiligen Bundesländern verweisen.
Auf jeden Fall. Über dem Gesetz steht auch der Ökolandbau nicht. Aber gerade wenn ich diesen frühen Termin nutze, weniger Boden bearbeite, dadurch vielleicht auch weniger Mineralisierung mache und es im rechtlichen Rahmen erlaubt ist, dann ergibt auch eine Düngung zur Zwischenfrucht noch gut Sinn und da kann man das Wachstum noch mal gut unterstützen. Wichtig ist aus meiner Sicht, wenn wir über die Zwischenfruchtsaat reden, wir teilweise jetzt letzte Woche wieder deutlich über 30 Grad hatten, wenn dann die Sonne auf den Boden knallt und ich im Boden eher 50 als 40 Grad habe, dann muss ich da auch kein Zwischenfruchtsaatgut einbringen. Das ist dann zu schade.
Nein, weil die natürlich dann einfach nicht mehr keimen. Das Einzige, was, glaube ich, über 30 Grad Bodentemperatur noch keimt, sind die Hirsearten. Alles andere stellt da die Keimung relativ schnell ein.
Ja.
Jetzt haben wir natürlich noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Und zwar ist das, nein, wir haben ihn nicht vergessen, wir haben ihn noch nicht angesprochen. Und zwar ist es der Punkt des Winkels. Für viele ja die zentrale Stellschraube zum Erfolg der Stoppelbearbeitung ist das Fahren im Winkel zur Sährichtung. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch kurz besprechen. Viele fahren ja dann einen Winkel irgendwo zwischen, ich würde sagen, 15 und 30 Grad zur Sährichtung. Brauche ich das oder wann brauche ich das? Da müssen wir noch kurz drüber sprechen.
Und wenn ich es brauche, wie gut muss mein Schlepper gefedert sein? Nein, es ist natürlich nicht nur eine Glaubensfrage, sondern hat auch ackerbaupraktische Hintergründe. Ob mein Gerät eine gute Arbeit macht, kann ich unter den jeweiligen Bedingungen sehr gut einschätzen, und zwar indem ich aussteige und das Arbeitsbild überprüfe. Wenn das Feld relativ uneben ist und ich in eine spezielle Richtung Fahrgassen zum Beispiel habe, die ich erreichen will, dann kann es sinnvoll sein, wenn ich schräg fahre. Aber fürs Fahren ist es natürlich angenehmer, gerade zu fahren. Das heißt, wenn mein Gerät es schafft, wenn ich gerade zur Saatrichtung fahre, die Bodenbearbeitung gut zu machen, dann kann ich genauso gut gerade fahren.
Genau so ist es. Also wenn natürlich mein Bodenbearbeitungsgerät keine zufriedenstellende Arbeit leistet, kann ich natürlich versuchen, das, nachdem ich alle anderen Einstellungsmaßnahmen ausgereizt habe, kann ich das natürlich versuchen, über einen Winkel zu verbessern. Bestes Beispiel dazu können natürlich schon zum Beispiel auch Kurzscheibenägen sein. Da habe ich schon Arbeitsbilder gesehen, da waren die Stoppelreihen beim Gratfahren noch gestanden und die Scheibenegge hat nur dazwischen, zwischen den Getreidepflanzen Feinerde erzeugt. Dann ist natürlich das Variieren des Winkels auf jeden Fall zwingend notwendig. Wenn ich jetzt aber natürlich mit einem gut funktionierenden, flach arbeitenden Flügelschargrupper durchfahre und danach im Arbeitsergebnis feststelle, dass der gar nicht besser arbeiten kann, dann gönne ich mir natürlich den Luxus und fahre in der Sährichtung und dann fahre ich da relativ komfortabel und das Arbeitsergebnis ist trotzdem gut.
Du siehst, ich habe gedanklich die Scheibenegge schon ein bisschen ausgeblendet, weil die auf dem Ökobetrieb doch schmalere Einsatzfenster hat als im konventionellen. Aber du hast natürlich recht. Letztlich kommt es aber wieder darauf hinaus, ich muss das Arbeitsbild überprüfen und schauen, muss ich es und wie kann ich es am Ende verbessern?
Genau, es gibt aber da auch eine kleine Anekdote, nichts, was es nicht gibt. Ich habe schon gesehen, eine Scheibenegge auf einem Betrieb, der Controlled Traffic gemacht hat. Und der hat quasi in der dauerhaft angelegten Fahrgasse die Scheiben so verändert, dass die tiefer gelaufen sind und hat es damit geschafft, dass er mit der Scheibenegge trotzdem in Sährichtung fahren kann.
Interessant.
Die funktioniert aber nur bei Controlled Traffic in dem Fall. Führt uns aber natürlich auch direkt zum Fazit. Im Idealfall für die Stoppelbearbeitung habe ich eine große Maschinenhalle, in der jedes Gerät in jeder Bauform steht, wie man es brauchen könnte. Und ich suche mir einfach das Passende oder hänge das Passende an, was ich für die Bedingungen brauche. Diesen Luxus hat aber leider nicht jeder. Und deswegen ist natürlich Stoppelbearbeitung manchmal ein Kompromiss. Sollte aber beim Arbeitsbild kein Kompromiss sein. Also vielleicht, wenn ich das perfekte Ergebnis nicht beim ersten Durchgang erreiche, dann brauche ich vielleicht noch einen zweiten. Aber ich sollte an unser Zielbild flach und flächig schneiden, irgendwann schon relativ nah rankommen. Und wir wollten jetzt einige Anregungen und Ideen zum Weiterdenken geben, damit man eben nach der Getreideernte schon wieder an die nächste Getreideernte denkt und bei der Stoppelbearbeitung schon die Basis für die nächste gut funktionierende Hauptkultur legen will.
Und am Ende ist es auch so, die Maschinenhalle kann noch so groß sein, mit einem guten Grubber, guten Scharen dran, passend eingestellt, kann man unter vielen Bedingungen ziemlich viel erreichen.
Und damit haben wir doch die eierlegende Wollmilchsau gefunden.
Für viele Bedingungen, nicht für alle.
Für viele.
Am Ende ist ja das Konzept bei der Stoppelbearbeitung, dass ich, so flach ich sinnvoll arbeiten kann, arbeite. Und das können wir auch einigermaßen unabhängig von der aktuell trockenen Witterung machen. Für alle späteren Arbeitsgänge müssen wir natürlich die nachfolgende Witterung und die Feuchtigkeit beachten.
Ja, das war das perfekte Schlusswort. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören. Wie immer postet eure Fragen gerne in die Kommentare und mehr Infos zum Thema erhaltet ihr in den Shownotes. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hören uns beim nächsten Mal.
Danke, Stefan. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.
Tschüss.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.